Herzlich willkommen wieder zu einer Folge von Eros und Psyche. Und heute habe ich zu Gast einen ganz besonderen Verein, also die Mitglieder eines ganzen Vereines, also drei Stück davon. Und zwar geht es um den Verein Spenderkinder. Und die drei werden uns ihre Geschichten erzählen, denn oft, wenn es um Kinderwunsch geht, denken wir nur an die Eltern und vergessen natürlich, was aus den Kindern wird oder was das für die Kinder bedeutet, die entstanden sind aus einem Kinderwunsch heraus. Und das, was für uns alle natürlich üblich ist, dass Mutter und Vater gleich sind. Und was die Verein der Spenderkinder gemeinsam hat, ist, dass quasi ein Elternteil biologisch eigentlich nicht der Elternteil ist. Und das macht das natürlich etwas aufregend und etwas spannender, wenn man dies herausfindet. So stelle ich es mir zumindest vor. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Deswegen würde ich euch dreien einmal ganz kurz das Wort übergeben, dass ihr euch vorstellt. Wer mag beginnen?
Ja, dann fange ich mal an. Ich bin die Sandra. Ich weiß seit 2013, dass ich ein Spenderkind bin. Meine Eltern haben mich relativ spät aufgeklärt. Es war wohl eher nicht der Plan, also sie hatten das eigentlich nicht vor. Es war dann irgendwie, kam relativ viel zusammen. Sie waren dann im Dialog mit einem Psychologen, der ihnen das geraten hat. Ja, und so kam es dann dazu. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte wirklich mit vielem gerechnet, aber damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ja, zuerst dachte ich dann, das lässt mich ziemlich kalt. Das interessiert mich eigentlich nicht. Es ist nichts Weltbewegendes, aber dann hat sich doch herausgestellt, dass sich mein Leben ziemlich umgekrempelt hat durch diese neue Wahrheit. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, verheiratet und habe selber drei Kinder.
Ja, dann mache ich vielleicht weiter. Das passt thematisch ganz gut. Ich bin nämlich die Halbschwester von der Sandra. Mein Name ist Britta. Ich bin 9 Jahre jünger, bin aber vom gleichen Spender und habe das auch erst vor ein paar Monaten rausgefunden. Mein erster Anlaufpunkt war, also beziehungsweise ich habe es nicht rausgefunden, sondern meine Mutter hat es mir gesagt, auch auf Anraten ihrer Psychotherapeutin, also ein bisschen ähnlich wie bei der Sandra. Für mich war gleich klar, okay, jetzt geht meine halbe Welt unter. Also es war nicht keine Sekunde so, dass ich dachte, okay, alles weiter wie zuvor. Also meine ganze Welt ist ins Wanken gekommen dadurch. Und ich habe dann schnell Kontakt zum Spenderkinderverein aufgenommen, gleich am nächsten Morgen. Und nach, ich glaube, 6 Minuten kam ich auf die E-Mail-Adresse von der Sandra und habe die dann angeschrieben, noch bevor ich wusste, dass sie meine Halbschwester ist. Und die hat mich dann da so ein bisschen durchgecoacht durch die Anfangszeit.
Ja, dann schließe ich die Runde noch ab. Ich bin Anne. Ich bin schon im Alter von 10 Jahren von meinen Eltern über meine Entstehungsweise aufgeklärt worden. Das ist relativ früh. Die meisten bei uns im Verein erfahren es später, wobei mittlerweile könnte sich das Blatt auch schon wenden. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich wusste sofort, dass ich wissen möchte, wer mein genetischer Vater ist, aber auch, dass ich mich erst als Erwachsene dann auf die Suche machen werde. So dauerte es also noch eine ganze Weile, bis ich mich dann eben auch tatsächlich auf die Suche gemacht habe. Ich habe dann die Klinik angeschrieben oder die Praxis, in der ich entstanden bin. Ja, und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich dann auch mal dort und habe gefragt, ob sich schon andere Spenderkinder dort gemeldet hätten. Und da wurde mir tatsächlich auch wurde mir gesagt, ja doch, da hätte sich schon mal jemand gemeldet und die hätte auch so eine Homepage und so. Und die wäre so ein bisschen komisch, naja. Aber ich würde sie dann ja im Internet finden. Und das hatte ich dann auch getan. Und ja, das war 2007. Ich muss gerade selber mal nachdenken. Und 2009 haben wir dann noch mit einigen anderen Mitgliedern, also ja, nein, mit einigen anderen Spenderkindern, die wir uns dann zusammengefunden hatten, den Verein Spenderkinder gegründet. Und aus dieser Homepage einer einzelnen Person wurde dann eben unsere Vereins-Homepage. Und das ist auch nach wie vor so ein bisschen unser Herzstück, wo wir also ganz viele Informationen bereitstellen. Ja, was zu ethischen Aspekten, zu psychologischen Herausforderungen, die mit dieser Art der Familiengründung verbunden sind. Wir haben eine Rubrik extra für Eltern, auch eine Rubrik extra für Spender, also für die genetischen Väter und ja, noch viele andere Informationen. Wir haben im Laufe der Zeit auch politische Forderungen formuliert. Ja, und sind im Laufe der Zeit jetzt doch auf einige, also wir haben jetzt über 100, Mann. Wir haben jetzt über 200 Mitglieder bei uns und auch weiter stetig Zulauf. Und ich denke, das ist etwas, wo sie jetzt im Grunde erst so nach einigen Jahrzehnten zeigt, was diese Form der Familiengründung eigentlich auch für lebenslange Auswirkungen hat. Also sie ist ja in Deutschland seit 1970 erlaubt. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. Viele wissen ja gar nicht, dass sie auf diese Weise entstanden sind. Also immer noch gibt es natürlich auch welche, die dann beispielsweise in der DNA-Datenbank plötzlich einen Treffer haben und dann von ihrer Entstehungsweise erfahren.
Das klingt nach der etwas anderen Familienzusammenführung. Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, ihr habt 200 Mitglieder. Jetzt arbeite ich ja in einer Kinderwunschklinik und mir ist bewusst, dass deutlich mehr Kinder entstehen durch eine Spende, egal ob jetzt Eizelle oder Samenspende. Und ich mich jetzt natürlich frage, es wird ja oft propagiert, man soll es den Kindern oder zumindest heutzutage war es ja so frühzeitig sagen. Das war jetzt bei dir der Fall, wie du erzählt hast. Also empfinde ich zumindest mit 10 als frühzeitig, ist es vielleicht auch nicht mehr. Das heißt, hättest du dir gewünscht, dass du es noch früher erfährst als
mein Kind? Definitiv. Also ich habe meine Eltern sofort gefragt, warum habt ihr mir das nicht schon viel eher gesagt? Und dem war vorausgegangen, dass ich meine Mutter gefragt hatte, was sie von einer Eizellspende halten würde. Und Kinder verstehen das schon viel eher. Und unser Tipp ist eigentlich, es im Grunde von Anfang an zu sagen. Also manchmal heißt es so im Kita-Alter, Kindergartenalter, aber im Grunde, das kann man sich ja nicht so vorstellen wie Sonntagnachmittags und jetzt gibt es einmal das Aufklärungsgespräch und dann ist es erledigt, sondern das ist ja so ein Prozess. Auch das, was da alles dranhängt, der ganze offene Umgang damit, sich wirklich klarzumachen, dass es eine andere Form der Familiengründung ist und nicht eben eine Behandlung eines unerfüllten Kinderwunsches oder einer Unfruchtbarkeit.
Es ist ja auch oft so, dass man ja gar keine Kinderwunschbehandlung braucht. Wir hatten uns kurz im Gespräch vom Podcast genau darüber unterhalten, dass die Vorstellung ja ist, dass gerade Kinder durch eine Samenspende entstanden sind, immer mit einer Kinderwunschklinik assoziiert werden. Aber wir wissen ja heutzutage, dass auch intern in Familien Lösungen gefunden werden oder auch gerade bei gleichgeschlechtlichen Paaren, wo dann ein Dritter, der genau das biologisch fehlende Schlüsselglied mitbringt in dem Fall, und damit es zu einem Kind kommt. Und das ist, glaube ich, sogar noch mehr eine Frage, wie geht man dann damit um? Und ich fand das jetzt sehr spannend, dass du gesagt hast, je früher, umso besser. Jetzt erlebe ich natürlich die Eltern, wo es schon allein als Stigma gilt, wenn man überhaupt eine Spende in Anspruch nimmt. Das heißt, damit würde ich für mich mitnehmen, für meine Arbeit. Ich soll noch früher mit den Eltern darüber reden und dass sie lernen, damit offen umzugehen. Weil ich glaube, einer der Hauptgründe oder so, dass es zumindest meine Erfahrung ist, dass die Eltern nicht wollen, dass es die Umgebung weiß.
Ja. Und genau, und das funktioniert halt einfach nicht. Also das war ja die Idee früher, dass es so funktioniert. Aber also das sollten Eltern auf jeden Fall wissen. Wenn es für die Eltern ein Stigma ist, sowas in Anspruch zu nehmen, dann schließt es sich von vornherein aus.
Das denke ich auch immer wieder, wenn mir gesagt wird, vielleicht ist es auch das Beste fürs Kind, wenn es die Wahrheit nie erfährt. Es gibt immer so eine Art siebten Sinn, also mir war das immer klar, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ergibt keinen Reim in meiner Familie. Ich wusste aber nicht was und habe den Fehler dann bei mir gesucht. Dachte, irgendwas an mir ist nicht richtig, durch das ich dieses gesamte Puzzle nicht auf ein Tablett kriege. Und ich finde es für die Identitätsbildung des Kindes von Anfang an, wie Anne gerade gesagt hat, so super wichtig. Von Anfang an klar ist, so und so bist du entstanden. Es gibt da gar keinen Kompromiss, es gibt da keine andere Lösung. Wer sich für die Art der Familiengründung entscheidet, muss sich auch dafür entscheiden, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen.
Ich glaube, den meisten Eltern ist es nicht klar, weil die eben denken, dass es darauf ankommt, dass ein Kind gewünscht wird. Also ich habe ganz oft gehört, aber du warst doch ein Wunschkind. Und es gibt doch nichts Schöneres, als ein Wunschkind zu sein. Und mit diesem Argument werden eben alle anderen Details ausgeblendet. Und also bei uns war das auch so. Ich hätte mir auch nie vorstellen können bei meinen Eltern, dass die das transparent gestaltet hätten und damit offen umgegangen wären, weil das doch ein großes Stigma war. Also die Unfruchtbarkeit meines Vaters war ein großes Stigma. Und das ist auch heute noch so. Also ich habe es irgendwann meinen Kindern gesagt, und für meine Eltern war das ganz schlimm. Also die wollten unbedingt, dass es eigentlich die Kinder nicht erfahren, weil sie eben Angst hatten, dass die Kleine, die damals zum damaligen Zeitpunkt war, die glaube 8 Jahre alt, Und sie hatten Angst, dass sie das dann in der Grundschule erzählt und dass es dadurch halt irgendjemand erfährt in der Stadt, in der wir wohnen. Und das wäre heute nach wie vor immer noch das Schlimmste für sie. Und ich glaube, da stehen sie halt nicht alleine da. Ich glaube, dass es relativ vielen Wunscheltern so geht, dass sie eben sagen, okay, wir möchten eigentlich auf diese Art des Kinderkriegens zurückgreifen, weil wir halt auch das Geheimnis für uns dann bewahren können.
Aber dann ist doch das Trauma der Unfruchtbarkeit einfach noch nicht geklärt. Also in meinen Augen ist die Reihenfolge dann falsch. Es ist für mich, das ist ja immer eine subjektive Meinung, für mich ist es komplett nachvollziehbar, warum Paare sich ein Kind wünschen. Aber eins nach dem anderen, wenn ich ein Problem damit habe, zu meiner Unfruchtbarkeit zu stehen, dann sollte ich mich damit auseinandersetzen, warum ich mich darüber definiere, was es für mich bedeutet. Und wenn ich das beendet habe, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und dann mit gutem Gefühl, mit Hilfe von jemand anderem unter Umständen ein Kind in die Welt holen.
Dafür muss man aber halt auch sagen, dass die Paare darauf hingewiesen werden dürfen, dass das ein Problem ist. Und aus eigener Erfahrung, meiner Einschulung oder meiner Arbeit sind die Ärzte nicht drauf geschult. Es ist nicht etwas, worauf wir vorbereitet werden. Also ist es schon so, dass es immer mal wieder angesprochen wird und jetzt gerade auch von vielen Gesellschaften immer mehr thematisiert wird, dass man auch darüber aufklären muss und dass die psychologischen Aspekte auch dazu gehören. Aber dass es natürlich etwas ist, was noch nicht so viel Raum eingenommen hat. Es ist einfach, es fehlt. Ich glaube, es ist ein Defizit und ich kann hier nur alle Kollegen, die das hören und alle Psychologen auffordern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, damit wir einfach mehr Kindern helfen können, dass sie besser damit aufwachsen, wenn sich Eltern dafür entscheiden und dass die Eltern dafür geschult werden, was es bedeutet fürs Kind später und auch für sie selber in der Gesellschaft, wenn sie sich dafür entscheiden, eine Spende zu machen. Weil ich glaube, dass dadurch sehr viel Leid erspart bleiben kann. Und ich glaube, dass es häufig so als einfache Lösung präsentiert wird. Dann nehmen wir halt mal den Samen oder die Eizelle oder den Embryo. Ja, und dann haben sie ein Kind. Und es ist nun mal keine einfache Lösung, sondern der Rattenschwanz, der dahinter kommt, das sehe ich in der Praxis als Therapeutin, aber auch in der Kinderwunschklinik, ist riesig. Und das sehe ich auch an euch, die Diskrepanzen, wann eure Eltern euch das gesagt haben und unter welchen Bedingungen. Ja, also nicht aus einer Freiwilligkeit heraus, sondern aus einem therapeutischen Setting, ist für mich auf der einen Seite erschütternd, ja, und finde es sehr bemerkenswert, wie klar ihr das jetzt kommunizieren könnt und auch erzählen könnt, wie es euch damit geht.
Ich denke manchmal, es könnte so einfach sein und da sehe ich durchaus auch die Reproduktionsmedizin ganz unmittelbar auch in der Pflicht, offen auch zu kommunizieren, worum es eigentlich geht. Denn die Begriffe, die wir dabei verwenden, also sei es jetzt Spende oder Spendersamenbehandlung, das sind ja Begriffe, die haben nicht wir uns ausgedacht, sondern die hat ja die Medizin vorgegeben und bedient damit natürlich auch Wünsche, Sehnsüchte von Eltern, die eben da irgendwie die Hoffnung haben, ah, da gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir uns den Kinderwunsch erfüllen oder im Grunde, dass wir auch ein Stück weit oder ja, sozusagen das kompensieren, was eben nicht möglich ist, die Unfruchtbarkeit heilen oder so etwas in der Art. Und ich denke, eine ganz einfache Möglichkeit, da viel mehr Transparenz herzustellen und im Grunde auch allen deutlich zu machen, worum es geht, wäre das auch auszusprechen. Also eben, was ist das, eine Spende? Also ich kann einen alten Mantel vielleicht spenden, ich kann vielleicht auch ein Herz oder eine Niere spenden, aber bei der Weitergabe von Keimzellen, da geht es ja darum, dass ein neuer Mensch entsteht und Ärzte können da zum Beispiel eine Vermittlungsaufgabe übernehmen, dann sprechen wir vielleicht von Keimzellvermittlung. Häufig fließt dafür auch Geld. Also zwar ist der Handel mit Keimzellen in Europa, in der EU verboten, aber wir müssen uns ja nichts vormachen. Natürlich wird damit Geld verdient. Viele Männer, die ihren Samen abgeben, wissen gar nicht, dass dieser oft noch aufgeteilt wird. Also das heißt, wenn ein Mann vielleicht 10-mal Samen abgibt, denkt er vielleicht, er könnte maximal 10 Kinder zeugen. Tatsächlich wird er aber noch häufig aufgeteilt in 5 Einzelportionen. Das heißt, aus den 10 Proben werden 50. Und wenn er 20-mal Samen abgibt, dann sind wir schon bei 100 und haben Mehrlinge noch nicht mitgerechnet.
Ich finde, das sind, wenn man das überschlägt, sind das Zahlen. Da wird er immer ein bisschen schlecht, oder? Also wie viele Geschwister man dann haben könnte vielleicht. Ich muss sagen, dass ich aus der Erfahrung in Kliniken würde ich oder spreche gerne, wenn ich meine Klienten darüber aufkläre, sagen, dass es eher einer Adoption entspricht. wenn man eine Samenspende oder eine Eizellspende in Anspruch nimmt. Und dass das Paar sich darüber bitte auch genauso Gedanken machen sollte. Und ich weiß, dass in den Kliniken, zumindest wo ich gearbeitet habe, müssen die Paare vorher mit einer Psychologin gesprochen haben und ein Konzept entwickelt haben, wie sie damit in der Familie und mit dem Kind umgehen wollen. Ich weiß, dass dies nicht der Norm entspricht. Ja, aber es ist uns als Team an der Klinik, wo ich zurzeit tätig bin, absolut wichtig. Wir haben ein Team von 4 Psychologen und keiner kriegt weder eine heterologe Spende jeglicher Art, ohne dass es vorher ein psychologisches Gespräch gab, wo das thematisiert worden ist. Und ich finde und appelliere und empfinde das auch als ein Muss bei einer Kinderwunschbehandlung. Klar, wir haben darüber geredet, dass so etwas natürlich auch außerhalb passiert. Da kann man das natürlich sehr schwer regulieren, weil natürlich auch, ob wir es so wollen oder nicht, Kuckuckskinder natürlich auch darunter fallen. Also wie viele holen sich vielleicht den Samen von woanders, was ja auch schon ein Grenzbereich ist, ein Graubereich ist, ja, ob es sich jetzt um gleichgeschlechtliche Paare handelt oder vielleicht um eine Frau, die seit 5 Jahren unfruchtbar ist und mit dem besten Freund bespricht, wir wollen ein Kind haben, hatte ich Fälle in der Ordi, also in der Praxis gehabt, Paare, wo dann die Frau dem Mann gestanden hat, dass sie den Samen von ihrem besten Freund benutzt hat, weil er schlechten Samen hatte.
Er war dann unfruchtbar oder du hattest gerade gesagt, sie war unfruchtbar.
Genau, also der Partner, er war unfruchtbar, nicht sie, Entschuldigung. Und das ist natürlich total spannend, ja, weil das ist ja genauso eine Situation fürs Kind. Ist ja total egal, woher jetzt die Mutter das hatte, aber es ist halt nicht.
Nein, eigentlich finde ich, das ist gar nicht, also ich finde, es macht sogar einen ganz großen Unterschied, weil gerade wenn jetzt die Frau hergeht und zum Beispiel ihren besten Freund oder jemanden fragt, den sie kennt, dann glaube ich, ist es ein ganz großer Unterschied zu der Situation, in der wir zum Beispiel sind. Also meine Eltern, die kannten ja den Spender gar nie. Und das Schwierige, was man sich ja gar nicht, also die Wunscheltern machen sich ja gar nie Gedanken darüber. Sobald das Kind mal da ist, kommt das Kind nimmt mehr Formen an und das verändert sich und es wächst und es kommt in die Pubertät und es kriegt so Eigenarten und sieht dann irgendwie ähnlich oder sieht niemand ähnlich aus der Familie. Und natürlich stellen sich die Eltern dann immer die Frage, ja, woher kommt das jetzt? Und es gibt natürlich auch die anderen Leute, die dann sich das Kind anschauen und sagen, ja, woher hat denn das Kind jetzt dieses oder jenes oder warum ist das Kind so riesig groß oder so klein oder so musikalisch begabt? Da stehen dann die Eltern, die einen anonymen Spender benutzt haben, die stehen dann oft mit einem großen Fragezeichen da. Und ich hatte das Gefühl bei meinen Eltern, dass die das ganz schön gestresst hat, dass die nicht wussten, wer das war. Und ich habe auch gemerkt, wie die sich so eine Art Ersatzbild von dem gemacht haben. Und das habe ich in dem Moment gemerkt, als ich denen erzählt habe, also als ich meinen biologischen Vater gefunden hatte, da habe ich meinen Eltern davon erzählt, wie der so ist und wie alt er ist und so. Und ich habe dann festgestellt, dass die, also meine Mutter insbesondere, dass die richtig schockiert war. Weil in ihrer Vorstellung, also man hat ihr eben gesagt, dass es sich um einen jungen Medizinstudenten handelt, der so im ersten Semester ist und in ihrer Vorstellung war das so ein Typ irgendwie, so ein junger Arzt und dann später ein älterer, genau, Arzt. Und als sie dann gemerkt hat oder als ich ihr dann erzählt hatte, dass es eigentlich komplett anders war, also unser biologischer Vater, der war zum Zeitpunkt meiner Zeugung schon 35 Jahre alt, also deutlich älter als meine Mutter damals. Und er hat was ganz anderes studiert als Medizin. Und für meine Mutter ist da echt nochmal irgendwie wie eine Welt zusammengebrochen. Und eigentlich sollte man ja denken, dass es komplett irrelevant ist, aber es war einfach, das stimmt nicht, also es war sogar sehr wichtig und ich glaube, es macht einen Unterschied und ich persönlich bin sogar der Meinung, dass es besser ist, auf jemanden zurückzugreifen, den man kennt, weil man dann auch weiß, was der für Eigenschaften hat, die nachher unter Umständen auch das eigene Kind haben wird. Also kann ich damit auskommen, kann ich das ertragen, mag ich die Person? Oder kriege ich vielleicht ein Kind mit irgendjemand, dessen Eigenschaften oder Aussehen oder was auch immer ich vielleicht gar nicht zu ertragen imstande bin?
Es ist total witzig, dass du das gesagt hast mit dem Schock, den deine Mutter hatte, weil wir haben ja den gleichen Spender und meine Mutter hat das ähnlich erlebt. Die hatte richtige Ekelgefühle, nachdem sie dann auch mein Foto gesehen hat. Nicht weil sie irgendwie das Foto an sich abstoßend fand, sondern weil es überhaupt nicht dem entsprach, was sie sich all die Jahre vorgestellt hatte. Ein anderer ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, dass, also ich selber habe mir in dem Moment, als sie mir erzählt hat, dass ich nicht das Kind meines leiblichen Vaters bin, meines sozialen Vaters bin, Ich habe mir in dem Moment gewünscht, dass ich aus einem One-Night-Stand entstanden bin. Irgendeiner leidenschaftlichen heißen Nacht in irgendeiner Bar auf einem Spielautomaten, keine Ahnung. Mir wäre alles lieber gewesen als so eine anonyme Spende von irgendwem. Weil dann hätte ich zumindest gewusst, okay, meine Mutter, die fand diesen Typen irgendwie toll, zumindest attraktiv. Die fand, der hat gut gerochen. Es gab eine Anziehung, die dazu führt, dass mein Genmix Sinn macht. Und so habe ich immer wieder den Eindruck, dass ich so zusammengebaut bin, weil ein Arzt den Spender ausgewählt hat, weil der angeblich zu meinen Eltern gut gepasst hat. Und das ist so, so willkürlich und fühlt sich nicht gut an. Deswegen bin ich auch der Meinung, eine bekannte Spende ist immer einer Unbekannten vorzuziehen.
Ja, es ist ein total wichtig, dass ihr das nochmal so klar gezeigt habt und also diesen Unterschied auch nochmal klar macht. Ja, weil da habe ich jetzt auch gerade ganz viel für mich mitgenommen, weil ich immer sehr vorsichtig bin mit bekannten Spenden, weil ich schon sehr viel Konfliktpotenzial auch in den Behandlungen gesehen habe, die dann passieren. Aber dass ihr quasi als die Kinder, die daraus entstehen, dies als viel besser empfinden oder dass zumindest das Gefühl gerade für mich vermittelt worden ist, dass auch wenn das vielleicht schwerer ist im sozialen Kontakt in dem Moment, vielleicht für das ganze Thema ein Spenderkind zu sein, ja, einfacher ist und viel offener damit umgegangen werden kann. Vielleicht auch dadurch, weil man regelmäßig damit konfrontiert wird. Ja, ich finde, wenn es eine anonyme Sache ist, das kann ich verdrängen. Alles, was ich nicht benennen kann, kann man super verdrängen. Wenn ich aber einen Namen habe quasi für die Person, woher es kommt, der ist in meinem Alltag da oder integriert, ist das natürlich etwas, was ganz anders ist. Und dafür möchte ich euch danken gerade. Ich habe gerade ganz viel für mich mitgenommen.
Ich glaube, der bekannte Spender, der bringt natürlich auch seine Nachteile mit für die Eltern, weil natürlich die Eltern immer zu Recht auch Angst haben, dass sich da eine intensive Eltern-Kind-Beziehung ergibt und dass so eine Familie mit drei Eltern wird. Und das wollen natürlich die meisten Wunscheltern, wollen das natürlich nicht. Das verstehe ich schon auch ein Stück weit. Aber die andere Seite ist halt, dass wir halt, also ich, bei mir war das halt so, dass ich ganz viele, also ich habe ganz viele Eigenschaften an mir, die in meiner sozialen Familie gar nicht vorkommen. Und ich hatte als Kind und Jugendliche ganz, ganz lange das Problem, dass ich mich in meiner eigenen Familie nicht heimisch gefühlt habe und da nicht richtig angekommen bin. Und erst als ich meinen biologischen Vater gefunden habe und auch meine Halbschwestern, beziehungsweise Halbgeschwister, da wurde mir ganz viel klar. Also da habe ich ganz, ganz viel erkannt und habe auch ganz viel verstanden, was ich an mir habe und woher das kommt. Und dass es nicht, wie Britta vorhin gesagt hat, dass es nicht an mir liegt und dass ich kein Problem bin. Ne? Weil so habe ich das auch früher wahrgenommen, dass ich in meiner Familie, dass was mit mir nicht stimmt.
Darf ich da ganz kurz fragen, bist du das einzige Kind deiner Eltern?
Nein, tatsächlich habe ich noch einen 6 Jahre jüngeren Bruder. Und der ist auch mein Vollbruder. Also das heißt, wir haben den gleichen biologischen Vater. Also Britta und mein Bruder und ich, wir haben den gleichen Vater.
Okay, also das heißt, dass du in deiner Familie, in der du sozial aufgewachsen bist, einen ganzen Bruder hast quasi.
Ja, Gott sei Dank.
Anne, du wolltest gerade nochmal einen anderen Aspekt in die Situation bringen.
Ja, genau. Ja, das mit dem, ja, nehme ich jetzt jemanden aus dem Bekanntenkreis oder nehme ich eine Spende oder so. In dem Zusammenhang erwähntest du auch wieder das mit der Behandlung. Und ich merke, dass es mir ganz schwer fällt, das als Behandlung zu sehen, weil ich immer denke, nein, das ist keine Behandlung, sondern das ist so wichtig, sich klarzumachen, es ist eine Form der Familiengründung. Und ob der Mann nun den Eltern bekannt ist oder nicht, klar, für die Eltern macht das total den großen Unterschied, wie Sandra ja auch schon ausgeführt hat. Ne? Einmal kann man ihn sich halt irgendwie so abstrakt als Spender in die Ecke stellen oder sozusagen wegdenken, funktionalisieren und sich vorstellen, man wird auch niemals mit dem irgendwie wieder Kontakt haben, wenn sozusagen die Spende als einmalige Handlung abgeschlossen ist. Und auf der anderen Seite hat man natürlich, wenn man jemanden aus dem Bekanntenkreis nimmt, eine Person, die man sieht, ne, mit der sich vielleicht das Kind auch abgleicht. Und wenn das Kind dann auch darüber Bescheid weiß, klar, dann muss man sich nochmal auf einer ganz anderen, viel konkreteren Ebene damit auseinandersetzen. Ich habe den Eindruck, dass es... ja, also mir fällt das sehr schwer, sozusagen das mit einer, ich weiß gerade nicht, wie ich das besser in Worte fassen soll. Also ich finde das Konzept dieses Mannes, der einfach nur seinen Samen abgibt und dann raus ist für immer, finde ich ganz schwierig. auf der einen Seite leichter für die Eltern, aber auf der anderen Seite schwieriger für das Kind. Sandra sagte schon, man kann sich dann eben nicht so einfach mit ihm abgleichen. Und ich meine, wir wissen ja so viel. Also wir haben ja in den letzten 40, 50 Jahren gelernt, dass die Kinder, die aufgeklärt werden, und mittlerweile sollten sie ja sowieso alle vorbildlich früh aufgeklärt werden, dass über 80% von denen auch Kontakt zu dem Mann haben möchten. Das heißt, das, was sozusagen bei einer bekannten Samenvermittlung ganz offensichtlich ist, dass da ein Mensch dahinter steht, das kommt früher oder später auch auf die anderen zu. Ja, also in Deutschland ist es so, dass jeder Mensch eben ein Recht auf Kenntnis seiner Abstammung hat. Auch das ist überhaupt nicht neu, sondern herrschende juristische Meinung schon seit den 50er Jahren, auch wenn sich darüber lange hinweggesetzt wurde. Das Kind hat ein Recht, es zu erfahren, und zwar auch unabhängig vom Alter. Also auch ein minderjähriges Kind kann das erfahren. Das braucht dann zwar seine Eltern als rechtliche Vertreter oder eben andere rechtliche Vertreter, um diese Auskunft zu bekommen. Aber früher oder später ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen. Und darauf sollten sich eben alle Beteiligten einstellen, die sozialen Eltern und aber auch der leibliche Vater des Kindes, dass es zu diesem Kontakt kommt. Und ich denke da, wenn es von vornherein ein bekannter Mensch ist, dann wird es dem Ganzen schon so ein bisschen vorweggenommen, ne? Und dann setzen sich alle Beteiligten früher damit auseinander, als wenn das dann irgendwann so über die Familie hereinbricht und letztlich doch keiner so richtig damit gerechnet hat und darauf vorbereitet ist und das Kind dann den schwarzen Peter zieht, im Grunde auf seine ganze Familie da Rücksicht nehmen zu müssen. Und ja sowieso auch dann noch auf die Familie des Spenders, in Anführungsstrichen, wo ich dann manchmal denke, da sind wir so ein bisschen in der Rolle von früher unehelichen Kindern, die dann völlig selbstverständlich sich da selbstlos raushalten, um dessen heile Welt nicht zu zerstören, wo man sich ja auch mal überlegen kann, was damit eben dann auch dem Kind vermittelt wird.
Ich empfinde das auch immer wieder als Lüge. Also das, was du gerade beschrieben hast, ich habe da eine relativ radikale Meinung dazu. Ich weiß, dass es so einfach nicht umzusetzen ist, aber ich bin dafür, dass bei einer Anspruchnahme einer Spende dieser Spender auch, ob anonym oder nicht, aber in die Geburtsurkunde reingehört. Die Geburtsurkunde ist Teil des Stammbuches und sagt was über unsere Abstammung aus. Und ich verstehe jeden Elternteil, der das Kind im Sinne einer Adoption oder auch tatsächlicher Elternschaft als eigenes Kind haben möchte. Aber es geht hier nicht nur um die Elternrechte und die Elternwünsche, sondern es geht darum, dass in meiner Geburtsurkunde eine Lüge drinsteht. Und zwar von Anfang an in vollem Bewusstsein von mindestens drei Personen, nämlich meinem sozialen Vater, meiner Mutter und dem Arzt. Die alle drei wussten davon. Und das finde ich nicht okay. Man kann natürlich nicht vorbeugen, dass immer noch Leute eine Samenspende in Anspruch nehmen aus dem Bekanntenkreis oder eben nicht über einen offiziellen Weg und darüber Stillschweigen bewahren. Aber ich finde, es muss gängige Praxis werden, dass dieser Spender und die Spende im Stammbuch bzw. in der Geburtsurkunde vermerkt ist. Das würde auch vorbeugen, dass Eltern sich überhaupt die Option offen halten, sage ich es meinem Kind oder nicht, weil dann wäre sofort klar, das steht da drin. Wir haben gar keine andere Option. Wenn wir das Kind auf diese Weise kriegen wollen, wenn wir so unsere Familie gründen wollen, dann müssen wir von Anfang an mit offenen Karten spielen.
Ich finde es interessant, dass du das ansprichst. Ich habe mir da, also ich führe diese Diskussion führe ich öfters und ich höre dann als Kritikpunkt immer wieder von anderen Menschen, dass die sagen, naja, aber ein normales heterosexuelles Ehepaar hat ja nun auch mal ganz oft ein Kuckuckskind und bei dem Kuckuckskind gibt es ja dann auch nicht die Eintragung in das Stammbuch. Und das stimmt tatsächlich, also das Kuckuckskind hat da keinen Anspruch, aber ich sehe da schon einen Unterschied, weil in so einer Ehe, das Kuckuckskind ist nun mal statistisch betrachtet die Ausnahme und nicht die Regel. Und jemand, der in eine Kinderwunschklinik geht und da diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, das ist ja nun mal einfach eine gewerbliche Handlung und die gehört meines Erachtens geregelt. Also wenn ich jetzt zum Metzger gehe oder zum Bäcker und dort irgendwas käuflich erwerbe, dann ist es ja auch geregelt von unterschiedlichen Stellen wie TÜV und so weiter, die ja auch vorschreiben, dass ein bestimmtes Produkt nur so und nicht anders zu sein hat und sein darf. Zum Beispiel auch bei homosexuellen Paaren kommt es ja relativ häufig vor, weil da ist es ja einfach ganz klar, dass irgendwann die Frage im Raum steht, wer ist denn der andere Elternteil, weil halt die Kinder ja auch sehen, das kann nicht sein, also dass ich, natürlich habe ich zwei Mamis, aber biologisch merken die irgendwann, dass natürlich ein Papi fehlt und die stellen sich dann die Frage. Und da glaube ich schon, dass die Eintragung oder so eine verpflichtende Eintragung in ein Register oder in das Stammbuch wirklich die Lösung wäre.
Ich sehe das auch so. Und ich habe auch, finde ich, als Kind den berechtigten Anspruch darauf, denn es ist die Wahrheit. Und an meiner Identität gibt es nichts zu verschweigen. Deswegen gehe ich auch damit offen um und erzähle Gott und der Welt davon, jetzt, wo ich es endlich weiß. Ich habe mich von Anfang an geweigert, diese Lüge meiner Eltern fortzusetzen. Und ich ärgere mich darüber jedes Mal, wenn ich die Geburtsurkunde sehe, weil es entspricht nicht der Wahrheit. Und es hat nichts, gar nichts damit zu tun, dass mein Papa nicht mein Papa ist und immer bleiben wird. Das ist schwierig für viele zu verstehen, weil die sagen, du hast doch deine Eltern, das, ne? Das hat damit nichts zu tun. Es geht um meine Identität auf der anderen Seite. Um Elternschaft, das ist eine andere Geschichte für mich.
Aber geht es wirklich bei der Geburtsurkunde um eine biologische Elternschaft? Weil selbst wenn ich zum Beispiel als Frau mit einem Mann ein Kind kriege und dann heirate ich in der Schwangerschaft einen anderen Mann, dann wird trotzdem der Vater quasi von der Ehe dann eingetragen im Normalfall. Und weil der quasi dann der soziale Vater ist, auch wenn es vielleicht biologisch nicht der Vater ist. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage, seit wann ist die Geburtsurkunde, kommt der biologische Vater drauf? Also normalerweise kommt der soziale Vater, der die Vaterschaft von dem Kind akzeptiert hat. Also das ist zumindest, wie ich es kenne. Bitte klärt mich auf, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Dementsprechend ist es doch eigentlich schön, dass die Eltern trotz des Wissens, dass es biologisch nicht das Kind ist, gesagt haben, nein, aber es ist unser Kind, wir sind die sozialen Eltern. Da stellt sich eher die Frage, ob man nicht nochmal einen Passus, ein extra, eine zusätzliche Geburtsurkunde für den Stammbaum schaffen dürfte, damit quasi die Kinder, die durch Spenden entstanden sind, es einfacher haben zu finden. Und ich meine, das sind ja die neuen Gesetzgebungen auch, ne? Die Spender sind nicht mehr anonym. Das ist, ne, wenn, gerade wenn das zumindest in einem Kinderwunschklinik-Setting entstanden ist, haben die Kinder ja das Recht dran, nachzufragen, so wie ich das verstanden habe. Und da gibt es ja schon ein System, wo dann der Spender bekannt gegeben wird. Oder habe ich das falsch verstanden? Klärt mich bitte auf, weil...
So habe ich es auch nicht, also das ist auch, also es ist gut, dass du da nochmal nachfragst, das ist für mich gerade ein ganz wichtiges Thema. Selbstverständlich stehen die Eltern, und mit Eltern meine ich die, die mit dem Kind als Mama und Papa oder Mama und Mama oder Papa und Papa zusammenleben, drin, weil es die Eltern sind, das ist Elternschaft. Das schließt aber für mich nicht aus, dass es eben, so wie du gesagt hast, von mir aus ein kleines Sternchen gibt. Einfach ein winzig kleiner Hinweis, der vermerkt ist, sodass das Kind... dass sichergestellt ist, dass das Kind mit einem sorgfältigen Blick in die Geburtsurkunde sehen kann, okay, da ist noch was.
Darf ich dir was zu sagen? Also wir haben ja in Deutschland das Geburtsregister und die Geburtsurkunde. Das ist nicht in allen Ländern getrennt. Das mit dem Sternchen gibt es tatsächlich in Irland und im australischen Bundesstaat Victoria. Da gibt es ein Sternchen. Und wir haben als Verein sozusagen die Forderung, dass die leiblichen Eltern, genau wie bei der Adoption, sofern sie bekannt sind, eben im Geburtsregister eingetragen sind. Weil auch manchmal das Argument kommt, naja, Geburtsurkunde, ich will vielleicht auch nicht überall, wo ich meine Geburtsurkunde vorlege, zeigen, dass ich noch einen anderen Mann als leiblichen Vater habe. Und auch bei Adoptierten ist es zum Beispiel so, dass in der Geburtsurkunde die Adoptiveltern eingetragen werden können, damit vielleicht auch das Kind nicht allen preisgeben muss, dass es eben adoptiert ist. Das Geburtsregister, daraus wird aber zum Beispiel ein Ausdruck erforderlich, wenn man heiratet, weil es dann auch zum Beispiel darum geht, ganz konkret Ehehindernisse auszuschließen. Und ein Ehehindernis wäre beispielsweise eine zu enge Verwandtschaft, wie sie beispielsweise auch zwischen Halbgeschwistern besteht. Und deswegen ist es eben auch aus ganz pragmatischen Gründen oder auch fast schon aus strafrechtlichen Gründen, also Inzest ist in Deutschland verboten, erforderlich, dass dort wahrheitsgemäße Angaben gemacht werden. Und es wäre ganz einfach umsetzbar, zumindest bei den ärztlichen Samenvermittlungen das festzuhalten. Die werden ja in Deutschland alle dem DIMDI gemeldet. Gut, bei den Privaten haben wir das nicht. Da könnte man das eben dann freiwillig, also anders geht es halt nicht, sagen, dass es eben wichtig ist, dass dort die leiblichen Eltern eingetragen werden.
Aber aufs Geburtsregister hast du ja dann, bevor du heiratest, im Prinzip, also hast du damit nichts zu tun. Das ist das Problem, was ich damit habe.
Ja, also man hat es nicht unbedingt zu Hause vorliegen, das stimmt.
Weil die Geburtsurkunde ist halt einfach ein Dokument, was jede Familie zu Hause liegen hat. Das weiß ich als Eltern und deswegen, ich verstehe, das ist ein gutes Argument, dass vielleicht manche Leute auch einfach nicht wollen, dass es öffentlich wird, falls man die mal irgendwie zur Kopie vorlegen muss.
Das wäre halt zu diskutieren, ne, ob man auch noch den Schritt weitergeht und sagt, vielleicht zusätzlich soll auch in der Geburtsurkunde direkt ein Vermerk sein. Ich wollte nur sagen, sozusagen, das ist unsere jetzige Situation und diese Möglichkeiten haben wir. Und das zumindest im Geburtsregister könnte man das festlegen und dann wäre es analog zur Adoption in Deutschland.
Ich glaube, dass das generell einfach eine total schwere Situation ist, die in dieser Situation die Eltern sich auch keine Gedanken machen, weil da ja natürlich die Schwangerschaft im Vordergrund steht und einfach das Kind als Wesen, als Bedürftiger in den Hintergrund tritt. Und ich fand diesen Punkt, gerade Britta, wo du gesagt hast, dass du deine Identität wissen wolltest, du hättest das gerne von Anfang an einfach die Möglichkeit gehabt, nachzugucken oder zu wissen oder herauszufinden. Und das ist etwas, worüber sich, glaube ich, fast niemand Gedanken macht, wenn es darum geht, ich möchte jetzt ein Kind haben, sondern da steht dieses Projekt Kind im Vordergrund und das ist jetzt überhaupt nicht wertend oder negativ gemeint den Eltern gegenüber, sondern dass einfach nicht drüber nachgedacht wird, oft, was eigentlich aus diesem Wesen dann wird. Und das jetzt ganz unabhängig von, ob Spender involviert sind oder Spenderinnen, sondern generell beim Kinderwunsch. Oft ist es einfach, die Leute haben einen Kinderwunsch, sie wollen den erfüllt haben, egal auf Kosten von etwas. Und wenn ich mich jetzt anhöre, wo ihr erzählt habt, dass ihr so spät erfahren habt zum Beispiel, dass ihr Spender, also aus Spenden oder aus dieser Adoption oder aus zusätzlichen Keimzellen entstanden seid in dem Sinne, weil es gibt einfach kein richtiges Wort dafür. Ich finde auch jetzt, wo ich mit euch geredet habe, Spende das falsche Wort. Eine Spende ist etwas, was ich abgebe, wo ich keine Verpflichtungen mehr dran habe. Und so ist es ja eigentlich nicht, sondern man gibt ja einen Teil von seiner Identität weiter, wenn man seine Eizellen oder seine Samenspenden gibt und trägt eine Verantwortung dafür, weil es ein Teil von einem selber ist, was man weitergibt. Und jetzt hätte mich aber interessiert, und ich hoffe, das ist okay, dass ich euch das frage, als eure Eltern euch das gesagt haben, dass da noch jemand Drittes involviert war in eurer Entstehung, hattet ihr das Gefühl, dass ein Vertrauensbruch in dem Moment da war? Gab es noch andere Dinge, die ihr hinterfragt habt? So stelle ich mir das zumindest vor. Also wenn jetzt meine Eltern mir heute so etwas sagen würden, dann würde ich mir zumindest denken, was haben die mir noch alles nicht gesagt? Und jetzt sitze ich natürlich nicht in diesem Boot oder weiß es zumindest nicht. Dementsprechend würde mich das interessieren. Und wenn einer oder ihr jeweils noch mal was dazu sagen könntet.
Ich fand schon, dass es ein Vertrauensbruch war. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ich hatte, als ich ein Kind war, da hatte ich meine Eltern schon öfters gefragt. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich anders bin. Und ich habe meine Eltern dann immer wieder gefragt, ob ich denn zum Beispiel adoptiert wäre. Und meine Mutter, die hat dann gesagt, nee, schau mal, ich habe doch hier Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Das hätte ich doch nicht, wenn du adoptiert wärst. Und das klang für mich total einleuchtend. Und dann sagte ich, okay, aber es könnte sein, dass ich im Krankenhaus vertauscht worden bin. Und dann sagte sie zu mir, nein, das ist völlig ausgeschlossen, weil ich so groß war. Also ich war eins der größten von der Länge her damals Kinder im Krankenhaus und das war so was Besonderes und da haben sie mich eben ein paar Mal nachgemessen und da sagte sie, so ein Kind vertauscht man nicht, weil das behält man einfach so in Erinnerung. Ja, und das klang für mich so einleuchtend und trotzdem wusste meine Eltern, die wussten trotzdem, dass mich das beschäftigt und dass ich das Gefühl habe, ich passe nicht und mit mir ist irgendwas komisch und da fand ich halt schon, dass es ein Vertrauensbruch war, als sie es mir dann gesagt haben, als ich dann 36 Jahre alt war, weil sie ja einfach wussten, wie es mir geht und wie ich mich fremd fühle und so. Und sie einfach immer die Möglichkeit gehabt hätten, das Gefühl bei mir irgendwie zu verbessern oder zu ändern oder dem Abhilfe zu leisten. Ja, und ja, ich weiß nicht, ob Vertrauensbruch das richtige Wort ist, aber eine Enttäuschung war schon da auf jeden Fall.
Mir ging es ähnlich. Meine Mutter und ich haben ein sehr enges Verhältnis zueinander und auch sehr von Vertrauen geprägt. All die Jahre. Meine Eltern sind getrennt, schon seit ich 10 Jahre alt bin. Das kommt noch dazu. Da gab es dann immer auch so ein bisschen Ungleichgewicht anschließend, also ab dem Zeitpunkt der Trennung. Und als mir die Wahrheit gesagt wurde, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hey, es gab mindestens 10 Situationen, bei denen ich es hätte rausfinden können, aus Versehen. Ich hatte in Bio mal die Hausaufgabe, meine Eltern nach der Blutgruppe zu fragen. Und dann wollten wir danach in der Schule überlegen, welche Blutgruppe ich dann habe und ob das zusammenpasst und so weiter, ging es um Vererbung. Ich habe die Hausaufgabe nicht gemacht. Ich habe in Bio immer meine Hausaufgaben gemacht zu dieser Zeit, aber an dem Tag nicht. Hätte ich die gemacht, hätte ich vor 20 Jahren schon Bescheid gewusst. Und ja, das sind solche Kleinigkeiten. Es war schon schwierig, dann darüber hinwegzukommen. Trotzdem muss ich sagen, dass die Beziehung jetzt langfristig darunter nicht gelitten hat, sondern im Gegenteil. Also zu beiden Elternteilen. die Beziehung hat davon profitiert, dass ich die Wahrheit kenne, weil ich jetzt alles besser sortiert bekomme.
Vielleicht kann ich noch ganz kurz was dazu ergänzen. Ich war ja noch relativ jung mit 10 Jahren. Ich rechne es meinen Eltern auch sehr hoch an, dass sie mir das gesagt haben, auch rückblickend vor allen Dingen, wo ich weiß, dass das ja alles andere als selbstverständlich ist. Ich habe aber auch dann sofort nachgefragt, so, was gibt es sonst noch, was ich nicht weiß? Es war jetzt kein Vertrauensbruch in dem Alter, aber schon so eine Irritation, dass ich dachte, okay, hey, das hättet ihr mir aber auch echt schon mal eher sagen können. Und ich war eher so ein bisschen misstrauisch auf allen Ebenen geworden und dachte dann, okay, was, jetzt mal raus mit der Sprache. Jetzt können wir mal alles auf den Tisch legen, was vielleicht sonst noch in der Schublade ist.
Das sind drei sehr unterschiedliche und doch gleiche Aussagen von euch im Endeffekt, dass die Beziehung natürlich zu den Eltern stabil geblieben ist, größtenteils zumindest, aber dass natürlich ein Misstrauen entstanden ist. Und wir wissen ja alle, dass Vertrauen sich über Zeit aufbauen kann, aber natürlich auch sehr schnell zerstört werden kann. Und ich glaube, dass auch ganz viel davon abhängig ist, wie man wahrscheinlich mit der Situation dann umgeht, nachdem man es gesagt hat. Ja, also wie offen gehe ich damit um? Beantworte ich die Fragen oder will ich es weiterhin totgeschwiegen haben? Ja, so wie du zum Beispiel erzählt hattest, Sandra, dass sie vielleicht nicht wollten, dass die Kinder es vielleicht weiter erzählen. Ja, oder ob das dann als Geheimnis bleibt oder ob man dann sagt, okay, wir haben das jetzt ausgesprochen und dann stehen wir dazu. Ja, und wie gehen wir damit um und wie können wir es jetzt integrieren, sodass es für alle Beteiligten gut ist, also auch in dem Fall für die Kinder. Und nicht nur für mich als Erwachsener, der vielleicht eine Hilfe in Anspruch genommen hat von einer dritten Person, um ein Kind zu kriegen. Ne?
Ja, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was so subtil vermittelt wird, ohne dass man groß drüber spricht, auch wenn man eben schon jüngere Kinder drüber aufklärt. Also ich erinnere mich beispielsweise, dass ich natürlich dann auch das Bedürfnis hatte, sowas Wichtiges auch mit meinen Freundinnen zu besprechen. Und ich hatte jetzt nicht 20 Freundinnen, aber schon verschiedene und ich habe dann sofort überlegt, okay, mit welcher kann ich jetzt eigentlich darüber sprechen, weil ich einfach gespürt habe, das ist was, das erzähle ich jetzt nicht einer Freundin, deren Eltern sich dann mit meinen Eltern zum Essen treffen, ne, weil ich dachte, gut, dann spricht die Freundin mit ihren Eltern darüber und dann wissen deren Eltern das alles und ich glaube nicht, dass meine Eltern das möchten. Und solche ich würde sagen, das hat für mich als 10-Jährige auch schon eine Rolle gespielt bei der Überlegung, mit wem spreche ich eigentlich darüber. Obwohl meine Eltern wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt fragen würde, nie sagen würden, wir haben dir verboten, darüber zu sprechen. Und ganz im Gegenteil, sie haben ja auch sogar damals schon gesagt, sie hätten es bewusst bisher sehr wenigen Menschen erzählt, weil sie eben wollten, dass ich dann darüber entscheiden kann, wer das wissen soll. Aber auch das hat mir ja im Grunde vermittelt, okay, es ist etwas, was vielleicht auch nicht unbedingt jeder wissen muss. Ne? Und es ist was, was man eben vielleicht nur sehr dosiert erzählt. Und all diese kleinen Hinweise sind natürlich was, was auch ein Kind dann aufnimmt und was eben weit entfernt ist von einer wirklichen Offenheit und Akzeptanz. Ne? Das ist eben nicht nur die Aufklärung, das Kind weiß jetzt Bescheid, sondern es ist wirklich etwas, dass man sagen kann, ja, und das Kind geht damit in den Kindergarten und erzählt es allen Leuten und ich, ja, kann damit gut leben und unterstütze mein Kind, wenn es sagt, es möchte seine Halbgeschwister kennenlernen, es möchte vielleicht den anderen Mann kennenlernen und dann wird es natürlich wirklich brisant. Also wenn man sich das wirklich mal zu Ende denkt, ne, das Kind hat ein Recht, es zu erfahren und zwar von Anfang an. Stellen wir uns mal vor, ein 8-jähriges Kind möchte jetzt eben diesen Kontakt haben und es kommt zum Worst Case, es findet seinen leiblichen Vater nett. Da entwickelt sich zwischen den beiden vielleicht tatsächlich sowas wie Sympathie.
Wäre das ein Worst Case? Also ich weiß nicht, es gibt verschiedene Arten der Familie. Ich bin selber mit Patchwork groß geworden, sowohl gutes Patchwork als auch schlechtes Patchwork. Ich habe Verschiedenes erlebt. Für mich, also ich bin jetzt selber Mutter von 2 Kindern, bald von 3. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich nicht grundsätzlich das Beste für mein Kind wollen würde in dieser Hinsicht. Und eigentlich ist doch jeder Elternteil mehr, zumindest wenn er sich kümmert oder Interesse hat an einem Austausch, ein Mehrwert und ein Gewinn dazu. Das hat dann eher was mit eigenen Eitelkeiten zu tun, der Eltern in meinen Augen.
Nicht nur, ich glaube, wir haben da noch, es gibt noch einen Aspekt, den wir nicht erwähnt haben. Und zwar ist es, dass ganz, ganz viele Eltern und auch andere Menschen generell, die glauben, dass Genetik keine Bedeutung hat im Leben von Menschen, dass das meiste eben sozialisiert ist. Also die glauben halt, wenn ich ein Kind kriege, dann ist Genetik eben dafür verantwortlich, dass das Kind 2 Arme hat und 10 Finger und alles, was so dazugehört. Aber der Rest von dem Kind, das ist alles sozialisiert. Und die Eltern glauben, naja, wir prägen das Kind schon, indem wir es erziehen und mit ihm zusammenleben und wir drücken dem ja irgendwie unseren Stempel auf. Und deswegen glauben sie auch, dass Genetik eine völlig untergeordnete Bedeutung hat und halten das deswegen, also unter anderem aus diesem Grund auch nicht für notwendig, das so transparent mit umzugehen, weil sie sagen einfach, ich weiß nicht, ob sie es wirklich so meinen oder ob sie sich selber was vorlügen, aber sie sagen eben, Genetik ist einfach völlig bedeutungslos für uns und deswegen ist es auch völlig bedeutungslos für das Kind.
Dann ist die Frage, warum sie nicht beide ein Kind adoptieren. Das hat ja auch einen Grund.
Hm? Weil, das habe ich meine Eltern zum Beispiel auch gefragt, das kann ich also für sie stellvertretend beantworten. Also meine Eltern, die sagten eben, wir wollen eben ein eigenes Kind und das höre ich auch ganz oft von anderen Wunscheltern, dass ein eigenes Kind ist, nur dann wird es als eigen wahrgenommen, wenn es eben im Bauch der Mutter aufgewachsen ist und wenn es dieses Geburtserlebnis gibt und die Ultraschalluntersuchungen beim Gynäkologen und dieses Ganze, was halt dazugehört zur Schwangerschaft und so. Ne? Ein Adoptivkind kommt immer schon irgendwie fertig an und das lehnen relativ viele Eltern ab. Und natürlich ist es natürlich auch super schwierig, ein Adoptivkind zu bekommen. Also das ist ja wie ein Sechser im Lotto.
Aber hörst du nicht auch, also ich höre immer wieder, dann ist es zumindest von 50% von uns. Dieses zumindest stört mich immer ganz massiv in der Gesamtargumentation, weil das bedeutet, dass es eben eine Rolle spielt. Wenn ich wenigstens zur Hälfte ein eigenes Kind möchte, dann spielt es eine Rolle und dann bringt es auch nichts, das zu verleugnen und zu sagen, ist doch egal, ne? Wir zwei machen das genauso wie zwei leibliche Eltern.
Und das heißt eben in letzter Konsequenz, dass so ein Spenderkind wie wir ist eben immer die zweite Wahl. Ne? Also wir wollen zumindest ein Kind, das zu 50% von uns ist und da wir nicht zu 100% haben können, Adoptivkind wäre die schlechtere Wahl, die dritte Wahl und insofern ist das Spenderkind dann die zweitbeste Wahl.
Ganz genau, ja.
Ich, für mich ist es total bereichernd, gerade euch zuzuhören. Ich lerne gerade nochmal ganz viel und kriege auch ganz andere Gedanken dabei, weil wir auch oft darüber sprechen, dass wir natürlich epigenetisch in der Schwangerschaft das Kind prägen können. Ich meine, das ist ja inzwischen nachgewiesen, dass bestimmte Sachen natürlich aktiviert werden, die vielleicht anders nicht aktiviert werden würden. Genetischer ist es aber natürlich so, dass es zu 50% halt einfach die Genetik von dem Dritten involvierten ist und dass das natürlich ein Teil gerade von einem selber ist, wenn man betroffen ist und dass das natürlich ein Teil ist, den man auch wissen möchte. Jeder Mensch möchte wissen, wohin er gehört, seine Herkunft und das gehört mit zu unseren Grundbedürfnissen. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den ich mir zumindest heute aus unserem Gespräch wirklich nochmal mitnehmen möchte auch und bewusst integrieren will in Zukunft in meine Beratung, ist wirklich auch zu sagen, dass die Herkunft für das Kind eine große Rolle spielt, genauso wie es für die Eltern eine große Rolle spielt, dass ein Teil der Herkunft ihr eigenes sein soll. Ja, dass es quasi für genau dieselbe Wertung hat. Also wenn ein Elternteil sagt, ich möchte, dass es zumindest zum Teil meins ist, ja, mit diesem selben Gewicht möchte auch das Kind wissen, was ist denn der andere Teil von mir? Ja, und dass das dasselbe Gewicht hat und dass man sich darüber bitte vorher Gedanken machen soll. Und das betone ich zumindest und auch die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Wie gesagt, ich weiß aber halt, dass ich Glück habe und in einem Zentrum arbeite, wo dies thematisiert wird und wo dies auch gewollt wird. Und ich weiß aber auch, dass es in vielen Zentren nicht so ist. Und das ist auch mit der Grund, und natürlich die vielen zukünftigen Mütter und Väter da draußen, denen ich einfach nochmal die Möglichkeit bieten wollte, sich mit diesem leider immer noch Tabuthema auseinanderzusetzen, obwohl es eine wirklich tagtägliche Begebenheit ist. Also ich würde sagen, ich sehe in der Woche mehr als eine Handvoll Entstehungen von Kindern oder Involvierten, wo eine dritte Person involviert ist, egal auf was für eine Art inzwischen. Es gehört zur Routine dazu, gerade in großen Zentren. Wir haben große, gerade Samenbanken, auch in anderen Ländern Eizellbanken. Und deswegen finde ich es unheimlich toll, dass wir die Möglichkeit haben, eure Seite jetzt nochmal zu sehen. Wir reden jetzt schon, glaube ich, eine ganze Weile und würde gerne langsam zum Ende kommen. Gibt es zu dem Thema von euch noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, bevor ich euch unsere drei typischen Fragen stelle?
Ich würde abschließend gerne noch was sagen, weil also es gibt eine bestimmte Geschichte, die wir relativ oft hören. Wir hören wirklich sehr, sehr oft, hören wir Spenderkinder dass wir doch nicht so undankbar sein sollen unseren Eltern gegenüber, weil wir doch ohne diese Begebenheit gäbe es uns halt nicht. Also wir sollten noch dankbar sein für unsere Existenz und aufhören, nach dem biologischen Vater zu suchen. Und da gebe ich den Kritikern gebe ich ganz gerne zu bedenken, dass sie sich doch mal vorstellen sollen, was wäre, wenn sie ein eigenes Kind haben. Und sie erfahren dann eines Tages, dass das Kind bei der Geburt in der Klinik vertauscht worden wäre. Und sie sollen sich dann mal überlegen, wie sie denn reagieren würden, ob es ihnen nicht ähnlich ginge. Und dass sie auch erfahren wollten, wer denn ihr biologisches Kind ist. Und ich glaube, sie wären dann genau in unserer Situation. Sie hätten weiterhin ihr eigenes Kind, das sie wahrscheinlich weiterhin genauso lieb haben würden wie bisher auch. Und trotzdem würden sie abends ins Bett gehen und hätten immer diese Frage in ihrem Kopf und in ihrem Herzen, wo ist denn mein anderes Kind? Und ich glaube, genau das ist die Situation, die uns so, die uns widerfährt, genau. Und möchte damit eigentlich für Verständnis werben für die harten Kritiker, mit denen wir oft konfrontiert sind.
Ja, mich hat es gerade ziemlich erschrocken, dass du gesagt hast, wie viele Kinder du im Grunde wöchentlich entstehen siehst mit Beteiligung von Keimzellen Dritter. Was mir eigentlich immer klarer geworden ist, also ich habe auch lange als Kind natürlich erzählt gekriegt, was man so Kindern sagt, ja, das war bestimmt ein netter Mann und wenn wir dich so anschauen, dann wissen wir, dass das ein netter Mann war und der war bestimmt ganz und so weiter und dann werden ganz viele tolle Eigenschaften hervorgehoben. Wenn man sich das aber mal wirklich klar macht, was das bedeutet, da seinen Samen oder natürlich auch seine Eizellen in Ländern, in denen das erlaubt ist, abzugeben, dann heißt es ja immer, dass diese Menschen einwilligen, die entstehenden Menschen, die Kinder, also uns niemals kennenzulernen, werden mittlerweile hoffentlich darüber aufgeklärt, dass es gut sein kann, dass wir auf sie zukommen und dass es dann großzügig von ihnen wäre, wenn sie sich dann auch zu einem Treffen bereit erklären. Aber im Grunde, ja, finde ich das einfach ziemlich traurig, dass da auch zu wissen, ich habe einen leiblichen Vater, dem ich mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich egal bin. Und wir wissen eben, dass die Kinder diesen Menschen als Person wahrnehmen. Das ist eine Person und sie möchten die kennenlernen. Und das wissen wir alles. Das wissen wir auch alles schon längst aus dem Adoptionsbereich. Und nach wie vor wird dennoch so getan, als wäre es völlig unproblematisch, Kinder in die Welt zu setzen, ohne sich auch ein Stück weit emotional verantwortlich zu fühlen.
Ich würde da ganz kurz nochmal auf dieses angehen, dass man seinen biologischen Vater herauskriegt, wer das ist, weil zum Beispiel viele Zentren haben ja keine eigene Samenbank, wir auch nicht. Das heißt, der Samen wird aus dem Ausland oder von irgendwoher gebracht, wo natürlich dieser Spender registriert ist, weil es muss eine offene Spende immer sein. Das heißt, die Hürden von vielleicht kommt der aus dem Nachbardorf zu, ich muss in dieses und dieses Land fliegen und kann vielleicht gar nicht in einer Sprache mit meinem leiblichen Vater kommunizieren. Das ist etwas, was ich auch immer wieder zu bedenken finde, was man sich überlegen muss. Auf der einen Seite super, weil man hat natürlich eine Genpool-Durchmischung. Ja, man muss zumindest nicht Sorge gehen, dass vielleicht der Nachbarsjunge auch ein Halbgeschwisterchen von einem ist. Ja. Aber es ist natürlich auch etwas, was für die Spender oder für die Kinder dann selber natürlich eine große Hürde sein kann. Ne? Stell dir vor, du sprichst noch nicht mal die Sprache von deinem leiblichen Vater in dem Fall. Du hast gar nicht die Möglichkeit, mit dem zu kommunizieren. Weil du jetzt gesagt hast, dass sie die Option dann haben.
Absolut. Also ich denke, das hat ja noch eine größere Relevanz, auch bei Eizellvermittlung aus Tschechien oder also Spanisch lernen geht ja vielleicht noch, aber Tschechisch, das fände ich echt ambitioniert.
Ja, und ich glaube, das wird etwas sein, womit wir uns auch in Zukunft auseinandersetzen dürfen. Weil diese Kinder entstehen jetzt quasi in unserer Generation. Und ich glaube, das wird noch spannend die nächsten Jahre und umso wichtiger ist eure Arbeit von diesem Verein.
Ja, vielen Dank.
Britta, hast du noch etwas, was du gerne zum Abschluss mitgeben möchtest, bevor ich euch in die Fragerunde schicke?
Also nichts, was das noch toppt von Anne und Sandra gerade. Nee, für mich, ich bin ja auch noch sehr neu. Also ich habe verhältnismäßig viel gesagt dafür, dass ich erst so wenig Monate überhaupt Bescheid weiß. Ich kenne auch die ganzen Hintergründe viel, viel weniger als Anne und Sandra. Deswegen nein, wurde alles gesagt.
Was aber nicht schädlich ist, weil dann ist man manchmal noch nicht so voreingenommen mit den Sachen. So ging es mir zumindest am Anfang, als ich in die Reproduktionsmedizin gegangen bin ich sehr blauäugig reingegangen und habe vieles angefangen zu hinterfragen, weil ich natürlich nicht wusste, das ist auch mit ein Grund, warum ich heute den Podcast mache und mit warum wir heute dieses Gespräch führen, weil ich gemerkt habe, dass ich noch nicht fähig bin, alle Aspekte zu begreifen, ja, weil ich bisher die ärztlichen Aspekte gesehen habe. Ich aber schon immer das Gefühl hatte, dass ich Verantwortung trage für die Kinder, die entstehen, die in dem Prozess, auch wenn die Behandlung vielleicht der falsche Wort ist, aber auch die Ärzte sind natürlich in dieser Familiengründung mit beteiligt. Und auch wir tragen da eine Verantwortung. Und ich hoffe, dass ich hiermit zumindest ein bisschen meiner Verantwortung nachkommen konnte, indem ich euch quasi das Wort geben konnte und hoffe, dass die Folge ganz oft gehört wird, damit ganz viele Kinder auf euch zukommen, die vielleicht durch Reproduktion Dritter entstanden sind und dass viele Eltern Mut fassen, ihren Kindern das zu sagen, falls sie es noch nicht getan haben. Weil ich glaube, dies ist ein Punkt, den ich zumindest, bevor wir in die Fragerunde nochmal wirklich ansprechen möchte, traut euch. Ja, und ich weiß, das ist sehr viel Mut, weil natürlich dort gerade bei den Eltern auch viele Versagensängste, weil es nicht das eigene Kind ist, hochkommen. Aber diese Kinder haben das Recht zu erfahren, woher sie kommen. Und tut dies bitte, solange dieser Konflikt in der Familie noch aufgeklärt. Weil man tut sich da keinen der Beteiligten etwas Gutes. Weil ich stelle mir auch die Situation furchtbar vor, wenn vielleicht der Spender verstorben ist oder gar nicht gefunden werden kann. Man keinen Abschluss findet, man dies vielleicht auf dem Sterbebett erfährt, ja, wo dann der Konflikt mit den Eltern nicht passiert. All dies kann passieren und ist bestimmt schon passiert. Und dementsprechend appelliere ich hier nochmal an alle Eltern, die zuhören und an alle Kinderwunschpaare und an alle Ärzte, Kräfte, bitte unterstützt die Leute, den Mut dabei zu fassen. Und ich würde jetzt ganz kurz dieses schwere und doch leichte Thema gleichzeitig beenden, indem ich euch kurz frage, was für euch Sexualität bedeutet. Und natürlich auch im Bezug von einer Spende gibt es ja natürlich ganz viel, aber jetzt, was es für euch persönlich bedeutet. Also wir sammeln in diesem Podcast Eindrücke von den einzelnen Leuten, weil auch Sexualität einfach facettenreich ist. Und sagt einfach, was euch in den Kopf kommt. Ihr braucht euch nicht. Keine Gedanken zu machen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt kein Multiple Choice in dem Fall.
Also ich glaube, ich bin da ganz altmodisch und romantisch und traue mich kaum, das 2020 auszusprechen. Sexualität ist für mich die logische Konsequenz von Liebe. Wenn zwei Menschen miteinander verschmelzen, die sich gerne so nah wären und sich so gut riechen können und mögen, dass sie tatsächlich bereit sind, miteinander ein Kind zu bekommen, weil schon vor Zeiten der Verhütung praktisch, als es das noch nicht gab, war das immer so die Folge von Sexualität. Ne? Und ein innigeres Verschmelzen gibt es eigentlich gar nicht. Und das sage ich so auch so in dem Kontext von meiner eigenen Geschichte, ne? Die ich selber so nicht hatte. Also das bei meiner Entstehung so nicht gab. Leider ja.
Das ist so schön gesagt, wenn die Leute jetzt gesehen hätten, wie strahlend du das gerade erzählt hättest.
Ja, ich glaube, ich bin dann der weniger romantische Typ. Also ja, ich gehe da schon mit. Aber für mich ist es, hat es viel mit einem Bedürfnis zu tun, was sich in mir drin abspielt, was auch erstmal sehr intim ist und nicht unbedingt mit jemand anderem was zu tun hat. Also ich kann Sexualität ja auch ganz autonom ausüben und mir bei Bedarf quasi auch weitere Personen hinzuziehen, um ein bestimmtes körperliches oder auch psychisches Bedürfnis auszuleben. Das ist jetzt sehr, sehr schwammig, aber mehr kann ich selber auch gerade nicht greifen. Das war es schon. Ja.
Dann mache ich mal weiter. Ich finde es auch ganz schwierig, das in Worte zu fassen. Ich würde fast sagen, es ist sowas wie so ein Teil der Persönlichkeit, die sich eben natürlich auch ganz stark körperlich ausdrücken kann. Ja, ob nun mit Liebe oder ohne Liebe, da bin ich, glaube ich, auch nicht, also so sehe ich nicht zwangsläufig eine Verbindung. Und ich finde es auch interessant, in Bezug auf unser Thema zu schauen, welche Rolle Sexualität da spielt. Man könnte ja sagen, Spenderkinder sind mehr sowas wie Kopfgeburten. Also die Körperlichkeit spielt da ja irgendwie eine ganz andere Rolle. Ne? Also wir werden gewünscht und dann werden wir irgendwie auf die Welt gebracht, aber das Körperliche übernimmt jemand anders.
Und nicht mal das Körperliche in dem Fall. Ne? Das ist, was ich anfangs gemeint hatte. Ich wäre lieber körperlich gezeugt worden im Sinne von einem One-Night-Stand. Und eben nicht, mit Pipette und Spritze.
Ja, in unserem Fall war ja der Professor, der Dating-Doktor, der entschieden hat, der hat ja gedatet, ne? Also der hat entschieden, wer zusammenpasst. Das ist ja eben nicht der Geruch, nicht die Pheromone oder irgendwie Schmetterlinge im Bauch.
Ja, das sind sehr unterschiedliche Aspekte. Und genau das ist ja das Schöne, was man sieht, wenn es um Sexualität geht, dass es sehr verschieden ist und von jedem ganz unterschiedlich empfunden wird. Und trotzdem haben wir, denke ich, alle viel verstanden, was der andere mit Sexualität meint und welchen Aspekt er für sich als den Hauptaspekt in dem Moment empfindet. Und das ist ja auch das, was wir hier im Podcast machen wollen. Wir wollen einfach die Vielfältigkeit zeigen und mit Tabus aufräumen und sehen ganz toll, dass ihr so ehrlich auf diese Frage geantwortet habt. Die zweite Frage, die wir immer stellen, ist, welches Obst oder Gemüse wärt ihr, jetzt wo wir über Identität gesprochen haben heute? Heute habt ihr die freie Wahl, ihr dürft euch für zumindest einen Satz neu erfinden.
Also ich glaube, ich bin ein Jona-Goldapfel, der an einem Baum hängt, der seine Wurzeln ganz tief in schwäbischer Erde stecken hat.
Also ich bin auch ein Apfel, habe ich mir jetzt gerade wirklich, aber ein Boskop. Und zwar, weil der sich so vielseitig verarbeiten lässt und einfach, es ist ein bodenständiges Obst, kein Schnickschnack.
Wir sind ja auch Schwestern, ne? Wie könntest du was anderes sein?
Ja, muss so sein.
Ja, das ist jetzt verrückt. Ich bin dann wahrscheinlich eher so der norddeutsche Apfel. Ich hatte mir das schon vorher überlegt, dass ich das sagen wollte. Ich esse nämlich, also ich mag auch gar nicht so viel Obst und Äpfel esse ich gerne, esse ich auch jeden Tag. Und man sagt ja immer so, der Körper erneuert sich irgendwie alle 7 Jahre. Und ich glaube, das, was ich dann am meisten in mir habe, ist auf jeden Fall Apfel.
Herrlich. Das heißt, wir haben hier heute eine Apfelmus-Sendung. Ja? Als Abschlussfrage, wir stellen wir immer die Frage, ob ihr noch etwas habt, was ihr den Hörern mitgeben wollt. Und hier überlasse ich euch ganz selber, ob das eine Empfehlung ist zu dem Thema oder ob es eine persönliche Empfehlung ist, die ihr einfach mitgeben wollt. Das heißt, ihr habt jetzt hier nochmal das Wort, einfach eure Empfehlung für unsere Hörer mitzugeben.
Ich möchte euch sagen, sagt nicht nur euren Kindern die Wahrheit, sondern lebt auch eure eigene Wahrheit. Weil wenn ihr eine Lüge lebt, dann löst sich auch eure Identität irgendwie auf. Steht zu eurer eigenen Wahrheit, denn das heißt, ihr steht zu euch und ihr müsst keine Lüge leben und ihr könnt authentisch sein. Ihr tut euch am meisten selbst damit einen Gefallen. Akzeptiert euch so, wie ihr seid.
Ich würde gleich an deine Schlussworte von gerade eben anknüpfen. Sagt den Kindern die Wahrheit, weil die steht ihnen zu und ihr habt nicht das Recht, darüber zu entscheiden, wann und ob. Sondern vielleicht wie, aber das war's. Und tragt euren Mundschutz.
Ja, das ist alles schon so wunderschön gesagt. Ich habe noch eine ganz pragmatische Bitte an alle Beratungsfachkräfte, die vielleicht auch diesen Podcast hoffentlich hören. Ich denke, da gibt es noch ganz viel Potenzial und das, was wir erleben, ist, dass ganz oft die Perspektive der Eltern eingenommen wird, die natürlich auch von der Reproduktionsindustrie bedient wird. Aber dass es unglaublich wichtig ist, dass auch darüber aufgeklärt wird, wie das von der Seite der Kinder ist. Und ich sehe da Beratungsfachkräfte als Spezialisten oder Spezialistinnen im Perspektivwechsel, also gerade auch, wenn es um systemische Beratung zum Beispiel geht, aber auch ganz normale Psychologen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Berater, Beraterinnen, auch zum Beispiel in Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, in Adoptivberatungskontexten, Adoptionsvermittlungsstellen, da ist ganz viel Potenzial. Man weiß da schon ganz viel, eben auch aus anderen Beratungskontexten, Perspektivwechsel und so weiter. Das ist alles nichts Neues. Aber das müsste auch in diesem Bereich noch deutlich mehr eingebracht werden. Und da würde ich gerne auch, ja, wie gesagt, alle Menschen, die da irgendwie in der Beratung tätig sind, auch gerne dazu aufrufen, dass sie diese Aufgabe und dass sie ihr Wissen wahrnehmen und dass sie sich da eben auch einbringen und eben auch mal den Perspektivwechsel in die Rolle der Spenderkinder vollziehen, weil sich da eben doch manches dann noch ein bisschen anders darstellt als aus Elternsicht.
Ich finde diesen Appell ganz, ganz wichtig und finde das ganz toll. Also all eure 3 Empfehlungen sind unglaublich bereichernd, glaube ich, für alle, die jetzt zuhören, weil wir uns alle einfach mehr trauen dürfen, die Wahrheit zu sprechen. Und wenn wir nicht wissen, wie, dürfen wir uns Hilfe dafür holen. Und genau das habe ich auch getan, indem ich euch heute reingeholt habe, weil ich wäre nie fähig gewesen, über dieses Thema zu berichten, weil ich natürlich auf der medizinischen Seite nur Kontakt damit habe, aber natürlich gar nicht weiß, was ich vielleicht alles auch angerichtet habe durch quasi meine Tatkraft, und hoffe, dass viele dieser Eltern den Mut fassen, ihren Kindern gegenüber ganz ehrlich zu sein, oder dass vielleicht diese Kinder irgendwann mal diesen Podcast hören und diese drei mutigen Frauen zu hören kriegen, die quasi Vorreiter sind und die jetzt dafür kämpfen, für mehr Mut. Und deswegen möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute in diesem Podcast zu kommen. Herzlichen Dank nochmal.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Miriam, ja, dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das war wieder eine Folge von Eros und Psyche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Feedback da oder eine Rezension oder schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von der Folge gehalten habt. Geht auf die Seite von den Spenderkindern, schaut euch das mal an. Da stehen ganz, ganz viele Informationen zu dem Thema. Das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen Abend.